Leiden und Tod. Jener Jesus, der auf den Nebelwolken einer unfertigen und dogmatisch getrübten Überlieferung für die kurze Frist weniger Tage durch das Tor von Jerusalem reitet und im Tempel die prophetische Drohgebärde vollzieht, um dann von den vereinigten Machthabern ans Kreuz geschlagen zu werden, ist eine menschliche Gestalt, wie sie glaubwürdiger nicht bezeugt zu sein braucht, als es für die wenigen Tage der Karwoche beglaubigt ist, um der Weltgeschichte als Weiland irdische Persönlichkeit anzugehören. Die große, volle Würdigung, die der Historiker ist, er psychologisch gut beraten, dem synoptischen Jesus zuteil werden lassen kann, hat zur festen tatsächlichen Unterlage den Zug nach Süden von Galiläa nach Jerusalem. Er hat das Christentum historisch in ähnlichem Maße erzeugt wie Muhammeds Auswanderung aus Mekka nach Yathrib 622 nach Christus, später den Islam. Dieser Zug ergab den Trennungsstrich zwischen alter und neuer Zeitrechnung und kann auch in einer weiteren Fassung bei Jesus noch als Lossagung aufgefasst werden, denn er, der Jude, kehrte nicht minder entschlossen seiner Heimat den Rücken als nachher der Araber, weil über sie die Gottesherrschaft nicht hereingebrochen war. Daran trug die Heimat selber die Schuld. Sie brachte den von Gott geforderten Glauben nicht auf. Nun blieb noch die Stadt Davids mit dem Tempelberg. Dort musste die Entscheidung fallen, nicht über sein persönliches Schicksal, was lag daran, wohl aber darüber, ob nun die Gottesherrschaft wirklich anbrach. Wir erwähnten schon, wie auch noch in den synoptischen Texten selbst es diese Fahrt ihres Helden nach Judäa war, was ihnen ihre erzählerische Aufgabe erleichterte. Denn was vorher lag, klärte sich erst ab unter diesem Ziele, ohne dessen Erreichung die galiläische Zeit keinerlei Anlass geboten hätte, sich als selbstständige Begebenheitsgruppe aufzeichnen zu lassen. Die Überlieferung erweckt den Anschein, als hätte die Urgemeinde sich im Erdenwallen Jesu erst ausgekannt, ja den irdischen Jesus erst begriffen, vom Augenblick an, da er Galiläa verließ, in Jerusalem einritt und an der bisher heiligsten Stätte des auserwählten Volkes den mammonistischen Charakter der Jahwe-Verehrung antastete. Was in der Heimat gesprochen worden und geschehen war, alle jene Heilungen und Reden, die Urgemeinde sammelte und bewahrte sie eifrig, aber ohne sie zu verstehen. Denn eben der heiße Drang nach dem mangelnden Verständnis gab den Anstoß zu den dogmatischen Entstellungen, die sie an der historischen Jesus-Memorie vorzunehmen, nicht umhin konnte. Sobald aber Jerusalem tatsächliches Ziel war, wurde das Leben des Heilandes unmittelbar verständlich. Es wird es auch dem Historiker, denn dank dieser Beziehung konnte das Christentum Geschichtsreligion werden. Zu einer Geschichte ist es auf Erden gekommen, weil im Verkehr des Kosmos mit der Erde anstelle der bisher vorwiegenden planetarischen Triebströme ein Willensakt übermächtig wurde. Die fundamentale Urkunde darüber findet sich zu Anfang der Bibel in der Schöpfungsgeschichte. Wieder haben da jene syrischen Frühgnostiker ihren Scharfsinn tatsächlich auf den springenden Punkt gerichtet, als sie den Weltschöpfer vom guten Gott in einer kategorischen Unterscheidung getrennt wissen wollten. Mit der Erschaffung des Menschen war es auch um das Paradies auf Erden geschehen. Der Naturpark der Unschuld kam für den Menschen nicht länger in Betracht, da er daraus vertrieben wurde. Neben dem Baum des Lebens stand der Baum der Erkenntnis, dessen Früchte offenbar für Leben vernichtend galten. Die trennende Einwirkung auf die Elemente im Chaos, das einen ungeordneten Zustand darstellte, aber eben, wie es scheint, doch einen Lebenszustand, geschah durch den Geist, der die Ordnung in einer Weise herstellte, dass der für eine solche geordnete Lebensführung mit göttlichem Willen erschaffene Mensch dann alsbald den Genuss des Paradieses verscherzte, um die Zugehörigkeit zu den Tieren als zu seinesgleichen und die unschuldige Freude am Leben war es fortan geschehen. Die eigentliche Folge der Weltschöpfung durch den Geist war der Sündenfall. Und auch als Gesetzesreligion hat der Mosaismus diese urtümliche Alternative in sich getragen. Der hohe Priester trug auf seinem Ornate die beiden Holzamulette Urim und Thummim, Exodus 28,30. Ihr ursprünglicher Sinn ist nachexilisch abgeschliffen. Das alte Nomadenorakel aber lautete, vollendet und verflucht. Der Jahwe-Kult ist unter der Spannung von Gut und Böse entstanden. Eben erst wird auf eine Stelle im Segen Moses als auf ein Streiflicht zur synoptischen Überlieferung hingewiesen. Deine Thummim und Urim, angesprochen ist Levi, gehören den Leuten des dir Ergebenen, den du bei Massa versuchtest, für den du an den Wassern von Meriba gestritten. Sie gehören dem, der von Vater und Mutter sprach, ich sah sie nicht, der seine Brüder nicht anerkannte und nichts wissen wollte von seinen Kindern. Denn sie hielten sich an dein Gebot und bewahrten dein Gesetz. Deuteronomium 33,8 v. folgende. Der urchristliche Ebionitismus mag sich beim Andenken an Jesus von diesem Gedanken haben bestimmen lassen. In dem Überlieferungsstoff liegen nebeneinander die drei Motive. Die Doppelheit des Gegensatzes im religiösen Prinzip, die Lossagung von den Blutsverwandten und die eidesstattliche Verpflichtung auf dem Willen Gottes. Also das Dyas-Motiv, das Chitra-Motiv und das Tamim-Motiv des religiösen Integrals in der Wiedererneuerung durch das Leben in Gott. Da ist wirklich wenig von Einflüsterungen des Hellenismus zu spüren. Wir haben da vor uns die persönlich erlebten Grundlagen des Jesus-Schicksals, wie es aus der Berührung mit dem iranischen Mythenstoff der Apokalypsen emportauchte, um nachher das unvergleichliche Originalgut der evangelischen Überlieferung zu bilden. Man kann die apokalyptische Bewegung als einen Revisionsprozess auffassen, eben gegen die Güte der Weltschöpfung. Hintergedanke dabei war dann, der Naturlauf sei gütiger für die Menschen ausgefallen als die auf das Gesetz gestellte göttliche Weltordnung. Wie sonst wäre denn die Güte Gottes überhaupt in die Lage geraten, sich erst in einem anders beschaffenen Weltalter eine Ausbreitungsmöglichkeit neu zu sichern? Niemand ist gut als der lebendige Gott, denn Güte ist gleich Leben. Und das Wesentliche am echten Leben ist nicht das Selbstverständliche und Mechanische daran. Das Wesentliche am Leben besteht darin, dass es in jeder seiner echten Kundgebungen erstaunlich ist. Von hier aus und nirgendwo anders her muss nun auch eine Anschauung gewonnen werden davon, was Jesus unter der Sünde verstand. Auch wieder nur das Erstaunliche, dass es sie überhaupt noch gab, da es andererseits ja doch Leben gibt. Wie kann Sünde sein, wo es doch Gott und daher das von ihm gewirkte gütige Leben gibt? Die außerordentliche Zweisinnigkeit dieses Standpunktes muss eben genau erfasst werden. Nietzsche sagt mit ebensolchem Recht wie Unrecht von Jesus, es liegt nichts an Sünde, ist sein Haupturteil. Ebenso gut kann man aber als das jesuische Haupturteil bezeichnen, es liegt alles an Sünde. Wie wenig aber ein wirklicher Widerspruch in diesem Doppelsinne gegeben ist, wird uns klar werden an der abschließenden Erörterung über die Art, wie Jesus offenbar innerlich erlebt hat.